Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 13. Juli 2014. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid, um Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ihr seht, wir werden im Rahmen dieses Gottesdienstes heute Abendmahl feiern. Eine Feier, zu der ich alle herzlich einlade. Dazu später mehr. Als ich mich auf diesen Sonntag vorbereitet habe, habe ich vorab natürlich die Tageslosung des heutigen Tages gelesen. Sie steht im Psalm 25, Vers 7. Und ich dachte, die muss ich euch einfach vorlesen, weil da steckt so viel drin, was wir mitnehmen können. Das ist schon alleine, wenn man nur diesen Vers hört und 5 Minuten drüber nachdenkt, kann das manche gut gesetzten Worte ersetzen. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe. Auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Da steckt zweierlei drin. Nicht nur Jugendliche begehen Sünden, die sprichwörtlichen Jugendsünden, sondern offensichtlich hört das nicht auf. Auch ältere Menschen sind manchmal nicht davor gefeit, Verfehlungen zu begehen. Und ich finde es wunderbar, dass Gott in seiner Gnade angerufen werden kann, dass wir Gnade vor ihm finden. Nicht durch unser Zutun, nicht durch unsere Leistung werden wir Gott ähnlich und Gott gerecht, sondern allein durch seine Gnade und seine Güte ist doch so groß. Lasst uns mit Gott reden und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Großer, heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, aus Gnade hast du uns angenommen. Und im Vertrauen auf deine Güte treten wir vor dich, bitten dich um Verzeihung für all die ausgelassenen Gelegenheiten in der letzten Woche, dein Wirken in dieser Welt zu bezeugen. Und wir bitten dich darum, dass du uns frei machst, unser Herz reinigst, dass wir unsere Schuld vergessen können und bei dir abladen. Danke, Herr, dass du gnädig bist und dass wir darauf vertrauen dürfen. Und das wollen wir tun in großer Freude. Und wir bitten dich um deinen Segen an diesem Tag, dass du mit uns gehst, heute und morgen und übermorgen und in der nächsten Woche. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen und danke, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Wir wollen es in deine Hand legen. Und so rüst uns aus mit deinem Geist der Liebe und schenke uns Zuversicht. Amen. Lasst uns zusammen singen. Das Lied, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Und dabei wollen wir Geld zusammenlegen für die Belange unserer Gemeinde, die natürlich auch in den Ferien diverse Ausgaben zu tätigen hat.
Alle Morgen,
Ihr habt zum Eingang alle ein Faltblatt bekommen, auf dem in der Mitte der Predigttext draufsteht und auf der Rückseite ein paar Termine. Ich will die deswegen jetzt gar nicht alle wiederholen, sondern ihr könnt ja alle lesen. Aber auf zwei Dinge möchte ich besonders hinweisen. Das eine ist, dass unser Pastor Rolf Zyrus im Urlaub ist und deswegen in den nächsten Wochen bis Ende Juli für Gespräche und Anrufe und E-Mails nicht zur Verfügung steht. Bitte das also zu berücksichtigen. Wenn Dringendes ist, könnt ihr euch gerne an Arne Völkel wenden. Und das Zweite ist, das weist schon auf die Zeit nach den großen Ferien hinaus. Direkt an dem Wochenende nach Schulbeginn haben wir unsere Gemeindefreizeit vom 22. bis 24. August. Die ist komplett ausgebucht. Das finden wir super, dass so viele sich angemeldet haben und mitfahren. Aber es gibt für einige wenige zumindest noch die Möglichkeit, als Tagesgäste daran teilzunehmen. Und da warten für diejenigen, die das wollen, draußen am Infopoint sind Anmeldungen dafür. Ich glaube, ihr könnt euch auch direkt an Gabi von Dewitz wenden. Und dann möchte ich die Annika Ndong nach vorne bitten, die hat uns nämlich auch was zu berichten beziehungsweise zu etwas einzuladen.
Schönen guten Morgen. Die ein oder anderen haben vielleicht schon eine E-Mail von mir bekommen und ich dachte, ich sage das heute nochmal an, weil wir auch einige Gäste haben, die diese E-Mail vielleicht nicht gelesen haben. Und zwar findet ein Evangelisationsbasisseminar statt in der Josua-Kirche. Das ist, glaube ich, seit letzte Woche Samstag schon angelaufen. Geht aber über insgesamt 12 Termine und ich habe da letztes Jahr zweimal dran teilgenommen, habe es leider zu spät festgestellt und wollte das diesmal mit euch heute teilen, dass auch möglichst viele informiert sind. Es ist sehr informationsreich gewesen, aber auch sehr praktisch und wir haben echt schöne Erlebnisse gehabt und ich möchte das euch sehr gerne ans Herz legen. Flyer findet ihr am Flyerstand am Ausgang. Ja, wo die Rampe ist, da könnt ihr alle weiteren Informationen ja dafür bekommen. Genau, und möchte euch ermutigen, gerade auch, weil wir das Thema Einladen Glauben haben. Das passt ja ganz gut. Danke.
Ja, warum soll man das nicht nutzen, wenn die Geschwister im Stadtbezirk schon sowas machen? Warum müssen wir immer alles selber erfinden? Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam jetzt eine Lobpreis- und Anbetungszeit haben. Die Band wird uns dazu anleiten. Und wem es möglich ist, der möge doch bitte dazu aufstehen.
Gleich Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as You find me. All my fears are failures. Fear my my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Shine Your light in,
let the whole world see. Singing for the glory of the risen. The risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered.
Of His mercy.
in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. As deep as ground to deep, we sing, come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus.
Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Zur Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren.
Deine Schönheit
mächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, der König. Du bist mir alles Herr und ich will dich Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. Und ich will
zunächst mal ein persönlicher Eindruck. Ich will euch Musikern ganz herzlich danken. In so kleiner Zusammensetzung hier vor der Gemeinde zu singen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, vor allem immer den rechten Ton zu treffen. Ganz vielen Dank dafür. Das ist klasse, dass ihr uns so dient mit den Gaben, die ihr habt. Wir haben letzten Sonntag mit dem neuen Quartalsthema begonnen, einladend glauben. Und da geht es uns darum, dass wir einfach mal darüber nachdenken, was hat's mit unserem Glauben denn auf sich, den wir nicht nur für uns selber haben und leben, sondern mit anderen teilen wollen und auch Menschen dazu einladen, Jesus zu finden, ihm zu begegnen. Und in der ersten Predigt vom letzten Sonntag ging es um das Thema des Sorgens, ein Text der Bergpredigt, die ich ja in diesem Jahr auslege. Und auch heute fahren wir in der Bergpredigt fort. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir eine Haltung finden können, die von Sorglosigkeit geprägt ist. Das ist etwas, zu dem uns Jesus Christus einlädt. Und diese Haltung dem Leben gegenüber, das ja viel an Sorge mit sich bringt und uns doch es ermöglicht, in all diesen Fragen uns an Christus zu wenden. Das schafft eine Gelassenheit, die einladend wirkt auf Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, die aber die Sorgen dieser Welt mit uns teilen. Und deswegen fragen, wie komme ich zu diesem Frieden, zu dieser Ruhe, wie komme ich zu dieser Haltung, die die Sorgen loslässt, weil wir sie Jesus Christus im Gebet anvertrauen können. Also ein Zugangsweg, Menschen zum Glauben einzuladen, indem wir eine bestimmte Haltung gegenüber dem Leben einnehmen. Heute geht es in einem zweiten Gedankengang darum, Glaube bewegt einladend Glauben, echt fromm, Mission, die man sehen kann. Und dazu lese ich jetzt einen weiteren Text aus der Bergpredigt, ihr habt den in den Manuskripten vorliegen. Jesus sagt da, ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also könnt ihr die falschen Propheten erkennen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Wie viel Besonderes muss sein, damit Glaube einladend wirkt? Wie viel Besonderes muss sein, damit Glaube einladend wirkt? Im Endgericht, sagt Jesus, wird es Leute geben, die sich zu ihm bekannt und in seinem Namen gehandelt haben und sogar Wirkung erzielten, also Wundertaten, Dämonen austrieben und prophetisch redeten. Jesus sagt, am Ende der Tage, im Endgericht wird es Leute geben, die sich zu mir bekannt haben, in meinem Namen gehandelt haben und sogar Wirkung erzielten, aber doch das Ziel verfehlten, weil sie gegen Gottes Willen handelten. Jesus holt diese Propheten vom hohen Sockel herunter. Vom hohen Sockel, auf den sie sich selbst gestellt haben. Herr, haben wir nicht all das in deinem Namen getan? Jesus holt sie vom hohen Sockel herunter, auf den sie sich selbst gestellt haben. Durch ihr Verhalten wirkten sie nämlich wie falsche Propheten. Jesus lehnt ihren Sockelglauben ab. Ich erkläre das einmal. Sockelglaube, ich hatte das Bild von einem Sockel, der aus einem Meer herausragt und aus einer tiefen See. Und in dieser See schwimmen all diese ertrinkenden Menschen. Und da steht ein Prophet, ein Christ auf dem Sockel und sagt, steigt herauf, sonst ertrinkt ihr. Sockelchristen. Einer, der herabschaut und sagt, ihr elenden, ertrinkenden Menschen, gut, dass ich auf meinem Sockel auf festem Grund stehe. Wie gewinnen Menschen Vertrauen zu Jesus. Wie gewinnen Menschen Vertrauen zu Jesus? Wichtig ist, dass sie dir vertrauen können. Und Sockelchristen kann man nicht vertrauen. Und das sind diese falschen Propheten, von denen Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, denn ihr habt nicht den Willen Gottes getan. Wichtig ist, dass Menschen dir vertrauen können. Wichtig ist nicht deine Überlegenheit, sondern deine Wahrhaftigkeit. Nicht prophetisches Wort, Dämonenaustreibung oder Wundertaten, sondern dass du trinkst, was du predigst. Dass du bist, was du sagst. Dass du lebst, wie du glaubst und handelst, wie ein Nachfolger es tut. Die falschen Propheten ignorieren Gottes Willen, sind keine Boten des Evangeliums, denn sie verkünden sich selbst. Herr, in deinem Namen haben wir das alles getan. Sie verkünden sich selbst. Der Selbstdarstellung aber, ihr Lieben, fehlt immer die Liebe. Menschen auf dem Sockel stehend fehlt immer die Liebe. Schaut euch die Denkmäler dieser Welt an, die stehen da, die Napoleons und die Geister, die Nachdenkenden, Goethe, Schiller und dergleichen. Wir haben ja viele von denen. Aber gibt euch irgendeiner dieser Standbilder das Gefühl von Vertrauenswürdigkeit oder diese Selbstdarstellung einen Eindruck von Liebe? Nein, diesen großen Statuen gegenüber kommt man sich eher vor wie einer, der da unten im Wasser schwimmt und paddelt und versucht irgendwie vielleicht Halt an dieser Säule zu finden, diesen großartigen Menschen, und dann rutscht man ab und versinkt. Titanic unseres Lebens. Der Selbstdarstellung fehlt immer die Liebe. Ohne Liebe aber ist alle charismatische Tat, also alle Tat im Namen Gottes, auch die Tat, die wirklich Gottes Geist in uns wirkt, alles, was im Namen geschieht, ist ohne die Liebe vergebens. Das klingt sehr merkwürdig, aber der Apostel Paulus hat es im 13. Kapitel seines ersten Korintherbriefes ausgeführt. All das, was ihr tut, an Gaben, was ihr vorzuweisen habt, all das ist nichts ohne die Liebe. Es ist wie ein tönender Gong, wie ein schepperndes irgendwas. Sockelglaube hat sich selbst im Auge. Wir handeln in deinem Namen, wir sind richtig. Das ist Sockelglaube. Wir sind richtig, ich bin richtig, und das impliziert immer, und du bist falsch. Das Hineinwachsen in den Glauben wird anderen fast unmöglich gemacht, weil man sie als minderwertig, als falsch wahrnimmt. Und jetzt frage ich dich, wie siehst du die Menschen um dich herum an, die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen? Und vielleicht musst du dir eingestehen, ja, ich sehe sie tatsächlich als minderwertig an, als irgendwie falsch gestrickt. Als solche, die nicht heranreichen, die da in ihrem Wasser schwimmen und ertrinken. Oh, die armen Seelen, warum begreifen sie nicht, dass sie auf dem völlig falschen Weg sind? Das mag ja sein. Aber hilfst du auf Sockel stehend diesen Menschen? Der Selbstdarstellung fehlt immer die Liebe. Und hätte ich die Liebe nicht, sagt Paulus, ist alles umsonst, was wir Christen leben. Wir verhindern Menschen, zum Glauben an Jesus Christus zu kommen, wenn wir sie als minderwertig, als falsch, als nicht richtig unterwegs wahrnehmen. Und dann erleben uns diese Menschen als überheblich. Und das andere kommt noch dazu, wer auf dem Sockel steht, von dem erwartet man Perfektes. Und damit schießen wir uns quasi selber ins Knie. Nochmal im Bild des Künstlers gesprochen, wer dichtet schon wie Goethe und Schiller? Oder wer hat Nationen so beeinflusst wie ein Napoleon oder wer auch immer da auf diesem Sockel stehen mag? Aber das ist unser Anspruch nicht, uns selbst zu verkünden. Wenn wir Christus Herr nennen, dann liegt ja schon in diesem Ausspruch, dass wir den Herrn verkünden und nicht uns selbst. Herr ist ja eine ehrerbietige Ansprache, Anrede. Herr, Gott, Gott sein lassen, zeigt ja schon, dass er es ist, um den es geht, und nicht wir es sind, um den es geht. Also das ist unser Anspruch nicht, und das darf ja nicht sein, dass wir als Christen von anderen perfekt erlebt werden, erfahren werden, großartig dastehen, bewundert werden. All das verleugnet nämlich die Gnade, von der wir eben gesungen haben. Und wenn wir es nicht gesungen, sondern auch im Eingangswort ins Herz gefasst haben, Thomas Körner hat uns ja dahin geführt, dann merken wir das ja auch. Wer von der Gnade lebt, kann sich nicht über andere erheben. Und deshalb warnt Jesus, Vers 21a und 22, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen. Und am Tage des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Und ich werde ihnen sagen, geht mir aus den Augen. Ich habe euch nie gekannt. Wenn wir Jesus unseren Herrn nennen, dann kommt es darauf an, dass unser Glaube echt und wir integer sind. Also, dass die Innen- und die Außenseite unseres Lebens und Seins übereinstimmen. Deine Verlässlichkeit im Handeln beispielsweise wirkt anziehend auf andere Menschen. Vielleicht, und ich vermute, dass, denke, dass viele von uns sind sehr verlässliche Menschen. Das ist großartig. Und wenn das dein Leben auszeichnet, dann lebe diese Verlässlichkeit in deinem Handeln und in deinem Wort. Dann stimmt innen und außen übereinander. Aber mach deine Verlässlichkeit nicht zum Maßstab für andere. Setze dich nicht auf den Sockel und sag, ja, wenn du auch so verlässlich wärest, dann hättest du die Chance, ein Christ zu sein. Vielleicht bist du ein unglaublich einfühlsamer, empathischer Mensch, der sehr gut wahrnehmen kann, wie Menschen es gerade geht. Und auch damit stell dich nicht auf den Sockel und sag, ja, so viel Liebe wie ich, die kommt mir ja aus jeder Pore heraus. Und wenn du so wärst wie ich, dann hättest du eine Chance, aus dem Becken hochzusteigen, auf den Sockel zu mir. Es ist großartig, wenn dein Innen und Außen übereinstimmt, wenn das, was dich als Christen prägt, zu sehen und erkennbar ist in deinem Handeln und Tun. Aber mache dich nicht zum Maßstab für andere, nicht äußerlich in Worten und Gesten und auch nicht in deinem Herzen. Ich denke, diese Menschen, von denen hier Jesus spricht, die sind ja völlig überrascht. Das heißt, die haben sich selber, so würde ich diesen Text verstehen wollen, in sich selber nicht wahrgenommen, sich selbst gar nicht geprüft, was ihre Einstellung zu den Menschen ausmacht. Hauptsache, sie kamen raus, sie standen im Mittelpunkt, sie konnten ihr Sockelchristsein leben. Den eigenen Maßstab gewiss haben erfordert nicht, ihn an alle anderen anzulegen. Ich sag's mal so, Jesus hat dich als Christ berufen, nicht das Normmaß deines Nachbarn zu sein. Jesus hat dich als Christen nicht berufen, das Normmaß deines Nachbarn zu sein. Aber wie dann? Bekannter Glaube. Ich habe diese Überschrift gewählt, weil sie so herrlich doppeldeutig ist. Bekannter Glaube. Bekannter Glaube. Bekannter Glaube. Mit Worten, bekannter Glaube kommt schnell an seine Grenzen. Das Bekannte nämlich beinhaltet ja nichts Neues. Und nur Altbekanntes wirkt nicht einladend. Es kann also der bekannte Glaube sein. Und der ist nicht einladend, weil er nichts Neues bietet, weil er einfach nicht neugierig macht. Ich hatte jetzt zu tun mit einem Elektriker, es ging um eine Renovierung und da waren viele Leitungen in der Wand und die waren nicht mehr ganz koscher. Also der Elektriker kommt und erklärt mir, weshalb man diese Leitungen besser nicht alle durchmisst, sondern von vornherein komplett alle erneuert. Das fand ich spontan jetzt nicht so eine gute Nachricht. Aber dann begann er mir dies zu erklären und sagte, ich mal Ihnen das mal auf. Und nun war dieser Mann Meister und ich merkte auch, der ist Elektrikermeister, denn dann malte er mir die Widerstandskräfte auf, erklärte mir, was meine Körpermasse ausmacht und wie viel Widerstand das bedeutet und ob dann irgend so eine Sicherung rausgeht, wenn ich in die Steckdose packe. Und das ging eine Viertelstunde. Und ich dachte mir so langsam, ich habe das begriffen. Ich weiß, was Sie meinen. Er erklärte weiter und irgendwann sagte ich dann, ich habe das verstanden. Aber er erklärte weiter und dann gibt's noch dies und das müssen Sie auch noch und das Wetter und hast du nicht gesehen. Und irgendwann sagte ich dann, ich habe es jetzt verstanden und jetzt machen wir das so. Und das erinnert mich an manches missionarische Gespräch. Da erklärt man etwas und erklärt es nochmal und wieder und die Leute sagen, ja, ich habe verstanden, was du meinst. Ich kann das jetzt nicht annehmen, aber verstanden, was du meinst, habe ich durchaus. Und wir sagen, nee, der hat's ja noch nicht verstanden, also weiter im Text. Und der andere hat die Schweißperlen auf der Stirn und denkt, boah, wann komme ich noch raus? Glaube, ihr Lieben, vermittelt sich nicht wie das kleine Einmaleins. Ich erkläre dir mal die Formel, hast du es begriffen, so ist es. Glaube vermittelt sich nicht wie das kleine Einmaleins. Es hat eher etwas mit der oft ungeliebten Bruchrechnung zu tun. Willst du einladend glauben und Gemeinde einladend handeln, gilt es nämlich, den gemeinsamen Nenner zu finden, was bekanntlich zur Bruchrechnung gehört. Es gilt, den gemeinsamen Nenner von Christen und Nichtchristen zu suchen. Und wenn ihr das letzte Gemeindeforum, also unseren Gemeindebrief gelesen habt, dann hat mein Kollege Rolf Cyrus da ja sehr prägnant und wie ich finde sehr treffend beschrieben, was es damit auf sich hat, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden mit den Menschen unseres Stadtteils und überhaupt mit den Menschen, mit denen wir umgehen. Die Schnittmenge ergibt sich aus einem Handeln, das Gottes Willen entspricht. Und das mag jetzt überraschen. Der Christ, der auf dem Sockel steht und der sagt, es gibt überhaupt keine Schnittmenge zwischen dem, was diese Menschen leben und dem, was wir als Christen leben und was ich spezifisch selber lebe. Und deswegen habe ich mit diesen Leuten irgendwie keinen Vertrag. Aber die Schnittmenge ergibt sich tatsächlich aus einem Handeln, das Gottes Willen entspricht. Das sagt Jesus hier. Danach fragt er, ihr habt nicht getan, was dem Willen des Vaters entsprach. Positiv formuliert, die Menschen, die den Willen des Vaters tun, die stehen ihm nah. Und genau davon berichtet und erzählt Jesus in seinem Gleichnis Matthäus 25. Wieder so ein Endgerichtsgleichnis, das Jesus erzählt. Und da sagt er, da sind Menschen, die haben die große Überraschung im Endgericht, weil sie nicht dazugehören. Und warum gehören sie nicht dazu? Nicht, weil sie nicht fromm waren oder sich so gaben, sondern Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mich nicht gekleidet, als ich fror. Und vieles andere. Das ist ja auch jetzt nicht die ganze Palette, die zu christlich-mitmenschlichem Handeln gehört, aber Jesus beschreibt Beispiele und die Leute sagen dann, wann sahen wir dich denn jemals so, Herr? Und er sagt, was ihr einen dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und dann kommt die große Überraschung und das widerspiegelt dieser Text, gemeinsamer Nenner von Christen und Nichtchristen. Dann gibt es andere, den sagt, kommt herzu in mein Reich, denn ihr habt getan, was dem Willen des Vaters entspricht. Und die sagen, Moment, ich war gar nicht so oft im Gottesdienst. Aber Jesus sagt, ihr habt den Hungrigen gespeist, Ihr habt dem Durstigen zu trinken gegeben. Ihr habt den Willen des Vaters im Himmel getan. Ein schwindelnerregendes Gleichnis, das Jesus da erzählt. Aber es macht deutlich, dass es Schnittmengen gibt guten Handels, und zwar zwischen Christen und Nichtchristen. Beide sind zu Gutem in der Lage. Und das wird eine große Überraschung für viele Sockelchristen sein, schildert Jesus hier und Matthäus 25. Das heißt, wenn ich es matheologisch fasse, wir müssen die typisch protestantische Angst ablegen, die alle gute Tat als Selbstrechtfertigung vor Gott verdächtigt. Das ist ja das Wesen des Protestantismus, dass man sagt, wir werden allein aus Gnade gerettet. Nun mag bloß keiner aufstehen und sagen, ich habe aber eine gute Tat getan. Ja? Und damit ist das Evangelium falsch verstanden und Luther natürlich auch. Aber das ist die typisch protestantische Angst. Sprich mir nicht von guten Taten. Nein, nur die Gnade. Aber das Evangelium ist ganzheitlich und nur die Gnade leben ohne gute Werke ist kalter Kaffee, steht im Jakobusbrief. Deswegen gilt es für uns, diese typisch protestantische Angst abzulegen, die alle gute Tat als Selbstrechtfertigung vor Gott verdächtigt. Und wenn das so ist, dann kann ich jedem anderen Menschen natürlich gar nichts Gutes zugestehen. Es könnte ja sein, dass der damit in den Himmel kommen will. Aber lass das doch Gottes Sorge sein, wen er zur Linken und zur Rechten aussortiert und nimmt. Frage du dich, was du tust, was dem Willen Gottes entspricht. Auch Matthäus 25, das Gleichnis, das ich eben erzählte, gibt ja uns keinen Maßstab an die Hand, dass wir nun Erbsen und, was waren die anderen, sortieren. Die Guten und die Schlechten ins Kröpfchen, ihr kennt das Märchen. Okay. Also, Mission, die man sehen kann, ist echt fromm. Und ist echt fromm. Also Gott zugewandt, Christus dienend, ihn liebend. Mission, die man sehen kann, ist ein Bekenntnis des Glaubens, das durch gute Früchte abgedeckt ist, sei es das hier in unserem Text. Und daraus ergibt sich die Chance, die gemeinsame Basis mit den Menschen guten Willens und Absicht zu suchen. Nicht zu leugnen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Mancher von euch hat ja vielleicht schon mal versucht, eine Küche selbst aufzubauen. Und ich bin mir sicher, es ist niemandem im Saal gelungen, das zu tun. Denn diese Küchenplatten zurechtzuschneiden, ist ein Wahnsinn. Das passt nie. Du sägst so, dann stimmt die Oberkante, aber die Unterkante nicht. Du sägst anders, dann passt es in der Ecke nicht. Und dann hast du die Ecke passen und dann hast du hinten so eine Spalte. Wer es nicht kennengelernt, um das Gleichnis zu verstehen, das Beispiel, ich empfehle dir den Küchenaufbau. Ich habe jetzt eine Küche abgebaut. Und ich dachte, das ist eine durchgehende Platte. Und ich denke, Hammer, die musst du durchsägen. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, das ist überhaupt keine durchgehende Platte, sondern die ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Also eine Küchenarbeitsplatte ohne erkennbare Schnittfläche. Sowas gibt's, wenn's die Profis machen. Mir ist das ein Beispiel für uns. Es gibt Küchenarbeitsplatten ohne erkennbare Schnittfläche und sie besteht trotzdem aus zwei Hälften. Und mein Beispiel ist, fürchte das Passgenaue nicht, sondern freu dich daran. Fürchte das Passgenaue nicht, freu dich daran, wenn das, was Christen, was wir leben, was uns wertvoll ist, genau zu dem passt, was Nichtchristen leben und ihnen wertvoll ist. Fürchte das Passgenaue nicht. Es ist nämlich eine gemeinsame Basis, von der aus der Weg zu Jesus führen kann. Was motiviert dich zu einer guten Tat? Was motiviert dich zu Mithilfe, zu Freundlichkeit, zu einer Unterstützung, zum aufmunternden Wort? Egal, was motiviert dich, etwas Gutes zu tun? Es ist in den allerseltensten Fällen der Tadel. Fängt schon beim Küchentisch an. Wenn du den Kindern sagst, kannst du nicht mal den Tisch mit abräumen, dann räumen die zwar den Tisch mit ab, aber haben die Spaß dabei, Überzeugung, Freude, Liebe, Glück, irgendwas dieser Empfindungen? Nein, was sie empfinden, sagen sie dir nicht. Aber es ist völlig klar, dass ein Tadel möglicherweise ein gewisses Handeln auslöst, aber niemals eine Gesinnung, niemals ein Herz bewegt. Was bewog dich zur guten Tat? Der Tadel ist es nicht und so ist es mit den anderen Menschen auch nicht. Und deswegen, wenn es darum geht, einladend zu glauben, ist es in meinen Augen ein falscher Ansatz. Nicht zielführend, wenn wir wie die Mäkel da stehen und sagen, ja, wenn ich deine Schnittkante ansehe, meine ist besser. Freuen wir uns über das Passgenaue zwischen den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen und die dennoch etwas verstanden haben von dem Willen Gottes, wie Jesus das ja in seinem Gleichnis ausdrückt. In der Begegnung mit anderen Menschen gilt die Anerkennung der guten Tat und nicht ihre Relativierung. Wenn du mit Nicht-Christen im Gespräch bist, dann tut es mir immer weh, wenn ich merke, dass Christen versuchen, den schwarzen Fleck auf der weißen Weste zu finden. Irgendwo ist der, klar. Und wenn du lang genug scheuerst, kriegst du den auch raus. Mich schmerzt das. Denn in der Begegnung gilt die Anerkennung der guten Tat und nicht ihre Relativierung. Du kannst sagen, ja, das ist alles nicht so ganz richtig und außerdem durch die guten Taten kommen wir gar nicht in den Himmel. Da bin ich wieder beim Elektriker. Du kannst aber auch sagen, das, was du da tust, das entspricht Gottes Willen. Wie, was? Gottes Willen? Ja, das entspricht Gottes Willen, was du da tust. Darüber freut sich Gott, der die Liebe ist und der die Liebe liebt, die Liebe üben. Und das heißt, er liebt dich. Der du diesen Christus, diesen Herrn nicht Herr nennst, aber tust, was dem Willen des Vaters entspricht. Dieser Gott der Liebe, der die Liebe liebt, liebt dich, der du die Liebe übst. Und dann kannst du sagen, und ich erlebe es als Freude, dem zu folgen, der die Liebe erfunden hat. Das ist einfach stark, mit dem Erfinder der Liebe unterwegs zu sein. In der Liebe zu handeln und das zu tun, was Menschen dient, das bringt auch dich, der du ihn nicht kennst, nahe. Wir werden uns wahrscheinlich wundern, wie viele Menschen nah am Reich Gottes sind. Jesus hat davon mehrfach gesprochen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und er hat anderen, die ganz nah sich dran wähnten, gesagt, du nicht. In der Liebe zu handeln und das zu tun, was Menschen dient, bringt dich der Liebe Gottes näher. Das ist eine gute Botschaft. Dieser Gott wartet auf dich. Er wartet darauf, dich kennenzulernen. Und es wäre nun echt Party, dem nachzufolgen und mit dem zusammen, mit dem Schöpfer der Liebe, weiter das zu leben, was dir im Herzen schon wichtig ist. Das macht dein Leben reich. Es macht es reicher mit diesem Gott an deiner Seite. Das ist eine völlig andere Botschaft als die, werde ein anderer und dann können wir weitersehen. Ich komme zum letzten, der Kommentar der Liebe. Mission bedeutet von ihrem Wesen her, Menschen in Verbindung mit dir und in Verbindung mit Jesus zu bringen. Jesus sagt zu dem Fischer Petrus einmal, er solle seinen Beruf an den Nagel hängen und stattdessen Menschen zu Jesus führen. Nun ist klar, dass Fischer, denen Fische unangenehm sind, den falschen Beruf ergriffen haben. Doch wie hätte Petrus Menschen zu Jesus führen können, wenn er sich von den Menschen ferngehalten hätte? Wenn er immer ihre Defizite gelistet hätte? Wenn er immer gesagt hätte, nee, die sind mir nicht recht, weil irgendwas passt mir nicht an denen. Ihr Lieben, Fischer haben keine Angst vor Fischen. Beides gehört zusammen. Der Weg zu Jesus geht nicht an dir vorbei. Beides gehört zusammen. Der Weg für Menschen zu Jesus geht nicht an dir vorbei. Darum fürchte die Menschen nicht, sondern suche die Schnittflächen. Und was für uns persönlich gilt, gilt genauso für die Gemeinde. Der Weg zu Jesus geht für deine Bekannten, für deine Nachbarn und Freunde auch nicht an der Gemeinschaft von Glaubenden vorbei. Und deswegen, da werde ich noch mehr zu sagen später in der Predigt, ist es sehr wichtig, dass wir diese Vernetzung hinkriegen unterschiedlicher Menschen und Gaben. Die Liebe bildet also den Kommentar des Evangeliums und den Kommentar zum Willen Gottes. Ein Kommentar erläutert, verdeutlicht, führt aus, beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln, was ein Text sagt. Und es gibt Kommentare zu biblischen Texten, meistens dick und oft unverständlich. Es gibt auch Kommentare zum Strafgesetzbuch, ebenfalls dick und ebenfalls unverständlich. Es gibt aber auch Kommentare zu Fernsehsendungen, politischen Ereignissen, künstlerischen Ereignissen. Es gibt Kommentare zum Fußballspiel. Und wenn ihr die Weltmeisterschaft verfolgt habt am Fernseher, habt ihr vielleicht dann und wann den Ton ausgeschaltet. Und es gibt Kommentare auch zum heutigen Weltmeisterschaftsendspiel. Und wir sind dabei. Dein Handeln aber, das ist mein Punkt, dein Handeln ist dein Kommentar, den du zu deinem Glauben gibst. Es ist quasi der Fließtext unter deiner Einladung zu Jesus. In Schweden beispielsweise gibt es keine Sendungen, US-Sendungen, die übersetzt werden. Es gibt keine Synchronisation. Da unten läuft immer der Text durch. Und man muss ziemlich schnell lesen, um den mitzukriegen. Gleichzeitig muss man das andere Auge auf das Bild richten, damit man beides im Blick hat. Das fördert natürlich den Wortschatz und das Erlernen anderer Sprachen, klar. Jedoch nur Bild ohne Text ist uneindeutig. Nur Bild ohne Text ist uneindeutig. Also wer nur das Bild sieht und unten den Synchronisationstext nicht mitlesen kann, für den ist diese Geschichte irgendwie uneindeutig. Und umgekehrt, nur Text ohne Bild lässt viele Fragen zurück und führt schließlich zum Ausschalten. Wenn ich also nur Fließtext sehe, kein Bild dazu, schalte ich gleich aus. Stell dir also vor, dein Glaube, ein Film, nur mit Untertiteln, ohne Bild und ohne Ton. Wie lange werden die Menschen, die keine Christen sind, auf diesem Programm bleiben? Kommentatoren und Kommentare können einladend wirken, informativ, interessant, mitreißend sogar, aber auch langweilig, belehrend, öde, inkompetent, wiederholend. Die Liebe ist der Kommentar zu deinem Glauben. Auf diesem Faltblatt findet ihr ein paar Fragen, die ich euch mitgegeben habe, Anregungen zum Weiterdenken und zum Gruppengespräch, etwa in den Hauskreisgruppen. Und meine Einladung ist, einfach über diese drei einfachen Fragen mal nachzudenken, wenn diese Predigt Gottesdienst vorbei ist, um zu gucken, was dein Kommentar ist zum Glauben, den du lebst. Ich möchte euch aber auch nochmal an den Artikel von Rolf Syrus, den ich eben erwähnt im Gemeindeforum erinnern. Jetzt haben wir die Juli-Ausgabe, die liegt noch außen. Ihr habt noch Chance, die zu kennen. Mir ist aufgefallen, nicht so viele haben den Text gelesen. Das finde ich sehr schade. Lest den mal. Der ist hilfreich, inspirierend und klar. Und in dem Sinne, lasst uns einladend glauben und dranbleiben, darüber nachzudenken, wie wir das tun können. Amen.
Kommt zum Tisch seiner Gnade, so heißt ein Lied
Und wir haben heute 4 Tische aufgebaut. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern. Arne Völkel wird uns gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ich möchte euch dazu bitten, gleich aufzustehen und immer zu Gruppen von, sagen wir, maximal 12, ist auch eine gute biblische Zahl, dann sich jeweils um die Tische zu gruppieren. Wenn es mehr werden, wird es einfach ganz furchtbar eng und drubbelig. Und ich kann euch eins versichern, es ist für alle genug da. Also es macht auch nichts, wenn wir 3 Gruppen jeweils haben, die nacheinander an den Tisch gehen. Aber wie gesagt, nicht mehr als 12. Und man kann ja selber so ein bisschen darauf abschätzen, wie viel sitzen denn vor einem, wenn man sich so innerlich darauf einstellt, dass man vorne anfängt und so die hinten sitzen, dann auch so bei der letzten Gruppe dabei sind, dann kann man das ungefähr abschätzen. Kommt zum Tisch seiner Gnade. Ich freue mich darauf, jetzt Abendmahl zu feiern, weil es etwas ist, was uns verbindet. Und ich bitte Arne, uns einzuladen. Die Helfer können vielleicht schon mal an den Tisch gehen.
Wir feiern dieses Abendmahl im Namen des Herrn, der uns einlädt, nämlich Jesus Christus, der sein Leben für dich gegeben hat. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der uns als Gemeinschaft zusammenfügt und zusammensetzt. Und im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der die Menschen, die ihn noch nicht kennengelernt hat, ebenfalls einlädt, ihn kennenzulernen. Und vielleicht geht's dir heute Morgen so, du hast die Botschaft gehört und hast gesagt, Mensch, ist das so mit dem Jesus Christus, der sich über mich nicht auf einem Sockel stellt, sondern einlädt, zu sich zu kommen, sondern weil er mich wertschätzt in der Liebe, die ich schon übe, der mich einlädt, ihn kennenzulernen als den Erfinder der Liebe, der mit dir gemeinsam durchs Leben gehen will. Und wenn das dein Wunsch ist, diesem Christus nachzufolgen, und wenn du das von dir sagen kannst, dass du ihm nachfolgst, bist du ganz herzlich eingeladen zu diesem Abendmahl. Das Abendmahl ist im Grunde so etwas wie unser Ja zu der Einladung Jesu. Zu der guten Nachricht Ja sagen, das bezeugst du dadurch, indem du Brot und Kelch nimmst. Ausdruck dieser Liebe des Herrn Jesus Christus zu uns und Verheißung des ewigen Lebens, damit wir in diesem Endgericht, von dem wir hörten, auf der Seite derer stehen, die die Gnade Gottes empfangen und das ewige Leben. Wir hören auf die Einsetzungsworte nach dem Markus-Evangelium. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch, ich werde nun keinen Wein mehr trinken, erst an dem Tage werde ich neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Wenn Gott sein Reich vollendet hat, willst du dazugehören? Dann drück es aus durch deinen Glauben, kommt herzu, es ist alles bereit. Amen. Ihr dürft euch auf den Weg machen, in der beschriebenen Weise 12 an jedem Tisch. Abendmahlsliturgie endet mit den Worten, darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle Anteil haben an dem Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und darauf sprechen wir unser Amen.
mit Schmerz, dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz.
Schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus.
Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Wer noch etwas auf dem Herzen hat, das er unter vier Augen besprechen möchte, der ist herzlich eingeladen, hier vorne auf einer der beiden Bänke Platz zu nehmen. Da wird er Ansprechpartner finden, die mit ihm beten. Ihr alle dürft selbstverständlich gerne noch einen Augenblick hier im Gemeindehaus verweilen. Es gibt Kaffee, Tee, ich glaube auch ein bisschen Gebäck. Das Café Kuh hat unten auf, wo man sich noch gemütlicher im Polstersessel rumfläzen kann, um wichtige Gespräche zu führen. Möglicherweise ist ja auch was in Bewegung gekommen, das unbedingt eines Austausches bedarf, dessen, was wir heute erlebt und gehört haben. Und ich bitte Arne, uns den Segen zuzusprechen.
Der Apostel Paulus ermutigt einmal in einem seiner Briefe seine Leser und er sagt: So seid ihr nun ein Wohlgeruch Christi, der herausströmt in die Welt. So segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.